Politisch all in gehen. Was muss man beachten, wenn man eine politische Vollzeittätigkeit in Partei oder außerparlamentarischen Umfeld anstrebt? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Wunsch-Audioanalyse. Ich bin unterwegs auf der Autobahn. Ich hoffe, dass ich die Autobahngeräusche so gut wie möglich raus editieren kann. Mein Auto ist leider auch ein ziemlich lautes Auto. Sollte ich irgendwann einmal ein anderes besitzen, das leiser ist und besser den Schall dämpft, dann werden die Qualitäten der Audioanalyse sich auch verbessern. Hier handelt es sich um eine Wunsch-Audioanalyse, sprich eine Audioanalyse, die sich so gewünscht wurde von einem der Unterstützer auf MS Live Plus und dann in einem beinharten Abstimmungskrieg in zwei Runden gegen zahlreiche andere Vorschläge gewonnen hat. MS Live Plus, ihr wisst es vielleicht, mein Unterstützerclub, ich bin allen Leuten, die da sind, sehr dankbar. Man hat zahlreiche Gratifikationen, sieht Videos wie zum Beispiel auch diese Woche ein Gespräch mit Manfred Gerne Hartlage, wesentlich früher. Man hat exklusives Anrecht auf zum Beispiel den Sifferle-Lesekreis, das Audioanalysenarchiv, Audioanalysenarchiv und auf eine Melange, das Gesprächsformat Martin Lichtmes, das wieder aufgenommen wurde und nur MS Live Plus Unterstützern zur Verfügung steht, die auch zum Treffen eingeladen werden etc. pp. Verkaufsgespräch Ende, wer will, wird Unterstützer und kann auch Wunsch-Audioanalysen stellen. Ich lese die Frage vor, die gewonnen hat. Dominik fragte, und ich glaube, den Namen darf ich durchaus hier nennen, denn es gibt sehr viele Dominiks. Welche Überlegungen sollte man anstellen, wenn man einen Übergang von einem bürgerlichen Beruf hin zu einer Vollzeittätigkeit in der Partei oder anderen Bereichen der Mosaikrechten in Betracht zieht? Wem ist dazu zu raten? Wem ist davon abzuraten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich will sie auf verschiedensten Ebenen vielschichtig beantworten. Zuallererst muss ich klar sagen, Berufen dazu, vom bürgerlichen Beruf hin zu einer Vollzeittätigkeit einer politischen zu wechseln, ist generell einmal jeder. Denn ich bin überzeugt davon, dass gerade in diesem kritischen Moment, in dem wir jetzt sind, in dem wir das Kippen in einen Vielvölkerstaat, ab dem wir eigentlich gar nichts mehr bewegen, bewirken, erreichen und verändern können, dass wir diesen kritischen Punkt noch abwenden können, wenn wir jetzt in diesem Zeitfenster alle Kräfte zusammenballen. Das Zusammenballen der Kräfte, der Idealismus vor 50, 60 Jahren war nicht so entscheidend wie der Idealismus jetzt. Und der Idealismus in 50, 60 Jahren wird nicht mehr so entscheidend sein wie Idealismus und Einsatz jetzt. Ich weiß, jede Generation neigt dazu, ihre Zeit zu entscheidenden, wichtigen zu machen, auch die letzte Generation. Aber es ist de facto so, dass in der Phase, in der der Bevölkerungsaustausch in seine sichtbare, finale Endphase tritt. Warum final? Weil nach dem Kipppunkt kann man ihn nicht mehr oder nur mehr sehr schwer umkehren, dass es da um alles geht. Es ist logisch, dass in der Phase, als das Ganze sich ankündigt, jeder, der von dem Bevölkerungsaustausch gewarnt hat, ein bisschen wie eine Kassandra, ein Kassandra-Rufer wirkte, denn ja, bitte, türkische Viertel in Berlin und Deutsche zumindest im eigenen Land wegen den paar Ausländern, malt nicht den Teufel an die Wand. Wir haben Recht behalten und dass wir Recht behalten haben, immer schon Recht hatten, ist jetzt überdeutlich. Da befinden wir uns, wie ich das schon häufig gesagt habe, im Sweet Spot, im kritischen Fenster des Bevölkerungsaustauschs, in dem er sichtbar wird und noch verhindert werden kann. Daher ist die jetzige Generation über alles dazu aufgerufen, jetzt zu sagen, naja, ich stecke jetzt mal 15 Jahre in irgendein Projekt und dann werde ich politisch aktiv, ist zu spät, weil es dann eben nichts mehr gibt, wofür man politisch aktiv werden kann oder nicht, ist übertrieben. Es gibt entscheidende Dinge, die man noch tun kann, nicht. Der Damm ist jetzt gerade davor zu brechen, er muss jetzt gestärkt werden und nicht erst in 10, 15 Jahren, wenn er bereits gebrochen ist. Ein letztes Beispiel, dann hat es, glaube ich, jeder verstanden, eine Fußballmannschaft, bei der kommt es auch beim Pokalspiel darauf an, dass sie gut spielt und nicht beim Training davor oder bei irgendeinem Regionalfreundschaftsspiel danach. Da kann man schön gut spielen, bringt aber nichts, die Leistung muss im entscheidenden Augenblick gebracht werden. Und der ist nun jetzt, daher ist jeder dazu berufen, Maximales an Energie in die Bewegung zu leiten. ja, ich kenne das Argument, ich will das Geld aus dem Weg räumen. Einige sagen, ja, aber die Bewegung braucht ja auch Geld und auch und vor allem Geld. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt arbeite und Geld verdiene und dann die Bewegung finanzieren kann in 5 bis 10, 15 Jahren, wenn ich sehr reich geworden bin, ja, das mag stimmen und das ist natürlich sehr wichtig und alles braucht Geld. Ich habe ja vorher gerade einen Werbeblog MS Life Plus losgelassen. Die Gegenöffentlichkeit, die Bewegung, die APO braucht dringend Geld. Aber was sie noch dringend braucht, noch dringender als Geld braucht, sind Organisatoren, die Leistungen bringen, Projekte gründen, die es überhaupt wert sind, finanziert zu werden und die dann auch ihre Geldgeber finden werden, wenn sie gut funktionieren. Ich spreche aus Erfahrung, nämlich aus der Erfahrung der Defend Europe Alpen Mittelmeer-Mission der gesamten identitären Bewegung. Und alle anderen Verlagsgründer, Projektgründer im rechten Lager wissen auch, dass das Problem nicht darin so sehr besteht, Gelder dafür zu finden für ein Projekt, sondern das Problem immer darin besteht, Manager, Mitarbeiter, Idealisten zu finden, die brauchbar sind und die auch wirklich überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. Denn diese Leute bevorzugen es meistens, in die Wirtschaft zu gehen, dort, wo ihre Fähigkeiten tatsächlich auch finanziell auf eine Art und Weise honoriert werden, wie das in der APO nicht der Fall ist. Hier beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, aber ich habe das Argument schon deutlich gemacht. Nein, wir brauchen die Leute mit überqualifizierten Fähigkeiten, kleiner Pleonasmus, die brauchen wir in der APO. Und alle Leute sind berufen dazu, sich einzubringen. Und bei sehr wenigen Leuten ist der Fall, dass sie nur als Geldgeber mehr Wert leisten würden. Jetzt aber zum Realismus-Einschub. Ich verstehe dennoch völlig, dass das nicht jeder kann. Und mir ist vollkommen klar, dass nicht jeder Vollzeit sein Leben einsetzen kann und einrichten kann, weil darunter andere Lebensbereiche leiden. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Der nachhaltige Widerstand ist natürlich entscheidend. Die entscheidende Phase jetzt, das ist nicht nur eine Woche, in der man alles geben muss oder einen Monat, sondern das sind mehrere Jahre. Man muss also sein Leben so einrichten, dass man das Maximum an Widerstandsleistung für ein Maximum an Zeit bringen kann. Wir haben es gesehen im Corona-Widerstand, viele Leute verbrannten sich aus. Einen derartigen Einsatz konnte man auch nur eine Zeit lang aufrechterhalten. Es war aber sehr wichtig, dass die Leute das zu der Zeit gemacht haben, sonst hätten wir niemals diesen Ausstoß an Widerstandsleistung erzielt und erreicht. Wir brauchen Ähnliches für den Bevölkerungsaustausch, aber angelegt auf einen längeren Zeitrahmen. Entscheidend ist also, alles zu geben. Ja, jeder ist dazu aufgerufen, aber das Ganze auch realistisch einzuteilen, sodass man das nachhaltig durchziehen kann. Niemand nützt es etwas, wenn ihr ein großartiges Projekt, eine rechte Bewegung gründet, die unglaublich vielversprechend ist in den Grundzügen, Leute um sich sammelt, die aber verpufft nach wenigen Monaten, ohne irgendetwas bewegt oder erreicht zu haben. Das hat wenig Sinn. Die Dinge müssen nachhaltig und auf die Dauer angelegt sein. Kommen wir nun zum weiteren entscheidenden Schritt in dieser Frage. Wenn ihr euch fragt, ich will Vollzeit aktiv werden, ich will mich voll und ganz der guten Sache widmen, dass nicht nur ich ein schönes Leben habe, sondern auch unsere kommenden Generationen eine Zukunft haben, müsst ihr das mal klar euch selber einschätzen können und dann sondieren die Lager und euch überlegen, wo ihr selber euch einbringen könnt im rechten Lager. Die Selbsteinschätzung ist entscheidend. Welche Fähigkeiten habe ich? Kann ich gut reden? Kann ich gut mit Leuten? Kann ich gut mit Zahlen? Was ist meine Ausbildung? Wo bin ich wirklich brauchbar? Viele Leute leiden an Selbstüberschätzung, aber auch sehr viele leiden an einer chronischen Selbstunterschätzung, stellen ihr Licht unter den Schemel, sind viel zu bescheiden, viel zu schüchtern und wagen es gar nicht, sich einzubringen oder ihre großartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten vorzuschlagen. Also eine realistische Selbsteinschätzung. Die nächste Frage, die direkt an die anschließt, ist dann, wo bin ich im rechten Lager am besten aufgehoben? Es gibt im rechten Lager nach der Einteilung von Regime Change von rechts, jetzt kann ich endlich auf das Buch verweisen, lest das durch, da wird das genau ausklamüsert, 5 Bereiche, die Partei, die Bewegung, die Gegenöffentlichkeit, die Gegenkultur und die Theoriebildung. Und je nachdem, wo eure Fähigkeiten liegen, könnt ihr euch in einem der Bereiche einbringen. Und das hat alles seinen Mehrwert. Wenn ihr jetzt selber Student seid, zum Beispiel Geschichte und Archäologie studiert, überlegt euch gut, ich bin jetzt nicht der Typ für Aktivismus, Parteiarbeit, widert mich an. Ich habe keine Lust, in einem Blog über tägliche Einzelfälle zu berichten, aber ich kann einen Blog machen, eine Seite machen, ein Videoprojekt machen, vielleicht ein Buch schreiben, ein Kablakenband, in dem ich wieder bei jungen Europäern die Liebe und die Faszination für das eigene erwecke. Die 10 wichtigsten Geschichten, die 10 Sternstunden der Menschheit oder die 10 Sternstunden Europas von rechts quasi, Stefan Zweig aus Neurechts aufgelegt, tausende mögliche Projekte. Das sind wichtige Beiträge für die Theoriebildung, aber auch für die Gegenkultur. Wenn ihr ein Künstler seid, wenn ihr künstlerisch begabt seid, es versteht sich von selbst, dass ihr euch dann in der Gegenkultur einbringen könnt. Ihr müsst keine Band gründen. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr ein Tonabmischer seid oder ein Videograf seid oder euch in anderen künstlerischen Bereichen auskennt, die bestehenden Akteure, Musiker oder das Filmkunstkollektiv als Beispiel anschreiben, sagen, das und das sind meine Fähigkeiten, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mithelfen. In anderen Bereichen, wenn man jetzt wirklich Vollzeit tätig werden möchte, was auch impliziert, dass man irgendwann davon leben können muss, eine Zeit lang kann man von der Sparten leben, eine Zeit lang kann man als so arbeitsloser Vollzeitaktivist dahin agieren, vor allem in jungen Jahren, zwischen 20 und 30 kann man da ein paar, ich will nicht sagen Lücken, aber ein paar aktivistische Ornamente in die Biografie einpflegen, aber natürlich braucht man langfristig auch irgendeine Möglichkeit, eine Perspektive von etwas leben zu können. Und hier kommen dann vor allem die Bereiche der Gegenöffentlichkeit und der Partei in Frage. Die Gegenöffentlichkeit und die Partei sind die angenehmsten Bereiche des Widerstands, denn die Tätigkeiten können meistens in Büros und möglichst geregelt durchgeführt und absolviert werden. Als Parteipolitiker hat man meistens einen Stab, hat ein Büro hinter sich. Als Büroangestellter bei einem Parteipolitiker hat man auch relativ geregelte Arbeitszeiten, ein geregeltes Einkommen. Man hat auch eine gesellschaftlich angesehene Position. Man kann sagen, ich bin jetzt parlamentarischer Angestellter, ich arbeite für eine Partei im Wahlkreisbüro, ich bin XY, ja, oder ich habe hier sogar ein Amt. Das ist etwas, was, wenn man jetzt das Stigma und den Makel des AfD-Politikers ist, durchaus auch bei unpolitischen Normis, Schwiegereltern und so weiter und so fort als heiratsfähig und als okay angesehen werden kann. Sprich, man hat eine gewisse Rolle und Position in der Gesellschaft, die anerkannt ist. Dasselbe, wenn man ein Journalist ist, ein Verlagschef, ein Verleger, eine Zeitschrift betreibt. Auch das ist etwas, was man dann ganz entspannt beim Bier erzählen kann. Wenn Leute fragen, wovon lebst du eigentlich? Naja, ich mache genau das. Dazu gibt es noch die mittlerweile immer etablierteren Karrieren als Influencer, Videograf, Videoersteller, wenn man dazu in der Lage ist und dazu befähigt ist. Man muss nicht unbedingt an der Front stehen, man kann auch im Hintergrund arbeiten. Es gibt tausende Nischen und Möglichkeiten, die es im rechten Lager noch nicht gibt. Es gibt keinen guten Merch-Versandhandel. Es könnte irgendwer ein Unternehmer sagen, ja, ich gründe jetzt einen Merchandise-Shop, baue die ganzen logistischen Vertriebswege auf und mein Ziel ist es, alle rechten Influencer anzusprechen. Ich mache ihnen T-Shirts, ich mache ihnen Tassen, ich mache ihnen Mauspads. Ja, ich schreibe ihnen vielleicht sogar ihr Ghostwriting-agenturtechnisch ihre Bücher. All das können sie dann im direkten Shoplink bei mir verkaufen. Ich kümmere mich dafür um die Abrechnung, die steuerlichen Sachen, die ständig neuen Bankkonten, PayPal-Fragen, das Verhandeln, das Drucken der ganzen Inhalte, das Lagern und schneide gehörig mit. Auch das wäre etwas, was zum Beispiel einen Mann tragen würde und auch das Lager weiterbringen würde, weil dann könnten erstens Videoinhaltsersteller leichter Geld verdienen, ohne dass sie ständig um Spenden bitten müssen, weil sie Sachen verkaufen können. Und auf diesem Merch würden ja auch politisch-patriotische Inhalte verbreitet und die Leute würden hätten dann ein stärkeres Identitätsgefühl. Nur eine von täglich 10 Ideen, die ich habe, die man jederzeit machen und durchziehen könnte, wenn man Bock hat, wenn man ein bisschen Mut hat, wenn man Management-Talent hat. Eine patriotische VidCon zum Beispiel, eine Idee, die mir auch schon seit Ewigkeiten im Kopf herumgeistert. Man müsste die VidCon, gibt es eine große YouTuber-Konferenz machen, alle Influencer einladen, Paneele, Gesprächsrunden, die leben alle zusammen, wenn sie das wollen, 2 Tage lang in einem großen Airbnb-Haus, ist alles mitgestreamt, mitgefilmt, zerstört emotionalen Barrieren, schafft extrem gutes Gemeinschaftsgefühl, die Möglichkeit für Fans und Zuseher mal ihre Idole zu sehen, alles über Kartenverkauf locker finanzierbar, plus wäre die erste Alternative, rechtskonservative VidCon der Welt, würde also großes Aufsehen erregen, hätte einen gigantischen Vernetzungseffekt und eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. All das sind Möglichkeiten, wo man sich im Bereich der Gegenöffentlichkeit und der Partei einbringen kann und gut Geld verdienen kann, wenn man das möchte. Vielleicht nicht so mega reich werden, wenn man Krypto tradet oder sonstigen Kram macht, aber auf jeden Fall davon leben kann, eine Familie gründen kann und auch nicht im stärksten Fokus der Repression steht. Man braucht dazu halt ein bisschen Kreativität, ein bisschen Mut und diesen entscheidenden Schritt zu sagen, ich setze da mal was in die Welt, ich gründe da mal etwas, ich ziehe etwas durch. Und nochmal muss man auch klar sagen, Partei und Gegenöffentlichkeit sind die angenehmsten Bereiche des rechten Lagers, denn man hat dort die geregelsten Arbeitszeiten, die angesehenste soziale Position und in der Regel auch die beste Möglichkeit der Monetarisierung. Bei der Partei kriegt man Geld vom Staat, wenn man einen Posten hat Und im Bereich der Gegenöffentlichkeit ist man genau da, wo man die Masse erreicht, Werbung schalten kann, Spendenaufrufe schalten kann und wo man quasi eben die eigene Arbeit monetarisieren kann. Weniger gut geht das im Bereich der Theoriebildung und im Bereich der Gegenkultur. Dort ist man geradezu angewiesen auf die Gegenöffentlichkeit, auf deren Werbung, Verbreitung, Multiplikation. Das sind dann auch eher Liebhaberbereiche. Und auch hier würde ich Leuten nur dazu raten, ein vollzeitrechter Künstler zu werden, wenn sie wirklich auch eine Berufung zu dieser Kunst haben, es wirklich können, Kunst kommt von Können. Und auch im Bereich der Theoriebildung ist nicht jeder dazu aufgerufen, ein rechter Theoretiker zu werden. Auch hier muss einem klar sein, natürlich als rechter Theoretiker, wenn man nicht nebenher auch noch Influencer ist und extrem geschäftssüchtig, da wird man halt auch ein intellektuellen Dasein leben, das nur in den seltensten Fällen besonders gut betucht ist. Wie heißt so schön im Gedicht vom Eichendorff? Frei vom Mammon will ich wandeln auf dem Feld der Wissenschaft. Weiter geht's. Sinne ernst und nahm bei Zeiten einen Schluck voll Rebensaft. Das ist der wandernde Student. Also man muss genau wissen, was kann ich, was will ich, in welchem Bereich möchte ich tätig werden. Die Bewegung habe ich jetzt mal komplett ausgeklammert. Die Bewegung ist etwas, das vor allem sich richtet an die jungen Menschen. Das habe ich immer wieder gesagt und wiederhole es, als ich auch zahlreiche Aufrufe, Gesicht zu zeigen, aktiv zu werben, veröffentlicht habe, die auch entscheidend und wichtig waren, um die IB zu befeuern, als ich auch noch eine gewisse Reichweite hatte und kein Publikationsverbot, kein digitales. Die jungen Leute, die niemanden haben, der von ihnen abhängt, in der entscheidenden Phase ihres Lebens, in der Regel zwischen 20 und 28, 17 und 28, so in der Richtung, ja, um 22, 23, 24, 25. Da ein, zwei Jahre im vollen Einsatz politischen Arbeit zu leisten, die Ausbildung vielleicht ein bisschen zu verschieben oder das Studium halt ein bisschen die Zügel locker zu lassen, das kann man tun. Und wenn man den Idealismus hat und sagt, ich bin rechts, ich bin ein Patriot, ich liebe mein Volk und meine Heimat, dann hat man auch die moralische Verpflichtung, das zu tun. Nicht von mir, nicht weil ich das sage, sondern weil man sich selber Idealen unterstellt und Werten, die ihm dazu verpflichten. Und das war auch mein Aufruf immer, die jungen Menschen, die niemanden haben, der von ihnen abhängt, die keine Häuser abzubezahlen, keine Kredite abzubezahlen haben, die völlig frei sind, frei und ungebunden, die goldene Zeit, die alte Burschenherrlichkeit, die haben auch die moralische Verpflichtung, aus dieser Zeit etwas zu machen, nicht schon als früh Vergreiste mit 24 schon an die Pension zu denken und die private Altersvorsorge oder nur daran zu denken, wie sie die Zeit mit einem Spaß, einer Ablenkung, einem Genusserlebnis nach dem anderen füllen können. Und ich werte hier nicht, ich unterscheide hier nicht, ob ihr jetzt die ganze Zeit nur sportelt und rohes Fleisch esst, auf Berge klettert und in die Oper geht und euch Tannhäuser anschaut und Bücher lest, ja, oder ob ihr nach Malle fliegt, jeden Abend Netflix-Serien schaut und euch ansauft. Es ist vielleicht das eine gesünder und erhabener als das andere, würde ich als Mensch weiterbringen, aber gemessen am politischen Einsatz, politischen Idealismus ist beides gleich wertig, nämlich auf eine gewisse Art und Weise wertlos, wenn ihr nicht auch noch irgendwie einen politischen Beitrag leistet. Diese Leute haben die Aufgabe, in der Bewegung tätig zu werden. Und wenn man sagt Vollzeit, dann ist es natürlich schwierig, denn in der Bewegung können nur sehr wenige Leute Vollzeit aktiv sein. Erstens, weil das Ganze einem bürgerlichen Leben in vielerlei Hinsicht widerspricht. Zweitens, weil es irrsinnig hohe Anforderungen an die Leute stellt, vorausgesetzt, es ist wirklich und wird ernsthaft und professionell betrieben, psychologische, physiologische und diverse andere Anforderungen. Und deshalb auch etwas ist, das nur an sehr wenige Leute gerichtet ist. Bewegungen leben von einem notwendig fluktuierenden Potenzial an jungen und älteren Idealisten, die diesen Geist, diesen Gedanken, diese vorderste und damit auch am meisten ausgesetzte Front dennoch am Leben halten durch einen ständigen Wechsel, ähnlich wie die Römer in der ersten Frontreihe, die Spartaner und auch in jedem Krieg Soldaten einfach immer wieder ausgewechselt werden müssen. Und je näher man am Feind an der Front ist, desto häufiger müssen Wechsel stattfinden. In der hinteren Etappe halten Leute natürlich auch länger durch, weil sie weniger angeschossen und beschossen werden. So viel nur zur Bewegung. Ich möchte aber in dieser Audioanalyse auch noch auf einen dritten entscheidenden Punkt zu sprechen kommen. Nur zur Strukturierung. Der erste Punkt war die Berufung aller und das Kritische des jetzigen Augenblicks. Der zweite Punkt waren die Selbsteinschätzung und die fünf Bereiche, die es in der Partei gibt, kurz analysiert. Der dritte Punkt ist, bin ich dem gewachsen, was auf mich zukommt? Denn auf dich kommen Probleme zu, je nachdem wie nah du an der Hauptlinie, der Frontlinie bist. umso stärker. Aber möglich, theoretisch möglich ist es für jeden, auch für den parlamentarischen Mitarbeiter der AfD, auch für den Journalist und Redakteur eines patriotischen Mediums, auch für den Unternehmer, der ein Projekt ins Werk setzt. Repression. Die vier Filter der Repression möchte ich kurz nochmal angehen. Und das ist ganz entscheidend für dich, wenn du politisch aktiv werden möchtest, ja vielleicht sogar dich voll und ganz darauf fokussieren möchtest, dich geistig damit auseinanderzusetzen. Der erste Filter, sozialer Druck. Du wirst Freundschaften vielleicht verlieren. Du musst auch vorher schauen, bevor du das machst, ist mein Umfeld, ist meine Familie, ist meine Eltern, ist meine Ehe so stabil, dass sie das aushält und dass sie das durchhält, wenn es da Probleme gibt. Und du machst diesen Schritt und daran zerbricht deine Familie und du hast dann einen Sorgerechtsstreit oder deine Eltern, die ja eben den Kontakt mit dir auf, aber du bist noch in einer gemeinsamen Fleischerei mit deinem Vater und bist darauf angewiesen, dass du euch gut verstehen könnt. Nur Beispiele, ja? Dann funktioniert das nicht. Und dann musst du vorher klar Schiff machen, bevor du diesen Schritt tust, sonst wird dieser Schritt nicht funktionieren. Entscheidender Punkt, bereite dich vor auf soziale Isolierung, sozialen Druck. Der nächste Punkt, der ist noch wichtiger, ist der ökonomische Druck. Ihr werdet ökonomischen Druck bekommen, wenn ihr einen anderen Job habt, wenn ihr einen Kundenstamm habt, könnt ihr den verlieren. Die Frage, habt ihr die Möglichkeit dazu? Wie hoch sind eure finanziellen Verantwortungen und Verpflichtungen? Und hier möchte ich auch nochmal klar sagen, auch um die Berufung, die ich vorher angesprochen habe, ein bisschen abzumildern. Wenn ihr jetzt ein Familienvater von 5, 6 Kindern seid und euch um die kümmern müsst, und das ist heutzutage auch etwas, das einfach immer mehr Geld erfordert, und ihr habt einen Beruf und da ist aber auch der Arbeitsmarkt umdrängt und ihr wisst, wenn ihr da einen falschen Schritt macht, dann fliegt ihr raus und dann findet ihr vielleicht nie wieder was. Ja, dann habt ihr die primäre Verpflichtung natürlich euren Kindern gegenüber. Und da jetzt zu sagen, ihr werdet jetzt einfach ein politischer Aktivist und macht einmal bei einer IB-Aktion mit, was an sich keinen großen Mehrwert hat, ob ihr da dabei seid oder nicht, hat dann auch mehr von einer aktionistischen Selbstbefriedigung, als es wirklich bewirkt. Wenn euer Name Björn Höcke ist und ihr ganz entscheidet seid für die Partei, ihr aber auch einen Stab an Anwälten, Unterstützern, Sympathisanten habt, die mithelfen können, diesen Druck auszugleichen. Dabei will ich nicht die unglaubliche emotionale Leistung und die Opferbereitschaft der Familie Höcke in irgendeinem Bereich abmildern. Dann stellt sich die Wahl anders, aber wer ist schon Björn Höcke? Wie viele Björn Höckes gibt es? Sprich, hier gibt es klare Verantwortungen und hier muss man auch klar abwägen. Und in diesem Fall kann es wirklich vielleicht die beste Mithilfe und Unterstützung sein, wenn man in dem Bereich, in dem man ohnehin schon tätig ist, im Bereich von Kindern und Familien, gegenkulturell versucht, Strukturen aufzubauen, einen rechten Babysittering, einen rechten Kindergarten, ein rechtes Jugendtreffen in der eigenen Umgebung, wo die Kinder zusammenkommen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Teil des Widerstands, den man dann verbinden kann mit diesem gewählten Weg einer großen Familie mit vielen Kindern, die auch finanziell natürlich versorgt werden müssen. Auch hier also Selbstüberprüfung, halte ich finanziellen Druck stand, habe ich Verantwortungen, andere finanzielle, wirtschaftliche, die ich sonst nicht tragen kann, kann ich das verantworten. Deshalb auch mein Aufruf immer wieder an genau die Leute, die keine finanziellen Verpflichtungen haben, die frei und ungebunden sind und eigentlich mit ihrem Geld und ihrer Zeit und ihrer Energie nur Freizeitaktivitäten letztlich bezahlen, unterstützen und decken. Die dritte Repression ist die terroristische, also die dritte Repressionswelle ist der Terrorismus, die Antifa. Auch hier die Frage, wo lebe ich, wie stark ist die Antifa-Szene hier, wie aggressiv terroristisch werden die, wie angreifbar bin ich vielleicht mit pflegebedürftigen Angehörigen, mit Familie im Umfeld, kann ich das verantworten, diesen Fokus einer potenziell terroristischen Antifa auf mich zu ziehen? Hier gibt es sehr viele Leute, die sich viel zu viel Sorgen machen haben, die irrsinnige Angst haben, die glauben, sie sind der Hauptdarsteller von 1984 und alle sind hinter ihnen her, obwohl sie so wichtig gar nicht sind. Aber es gibt auch einige, die zu leichtfertig agieren. Man muss hier also sehr genau aufpassen und auch hier Klarschiff machen, alles absichern, alle Szenarien durchgehen, mit der Familie sprechen. Wenn es geht, vielleicht sogar umziehen. Ja, so krass ist die BRD mittlerweile geworden, bevor man hier einen Schritt setzt, der einem der Repression aussetzen könnte. Und die vierte Repressionswelle, die juristische, also letztlich die Razzia, der Strafbefehl, all das sind auch Dinge, die man auch durchdenken muss und sich überlegen muss, wäre ich bereit, das dann zu ertragen. Auch hier gibt es Leute, die sich zu viele Sorgen machen, die glauben, der Verfassungsschutz kommt gleich, wenn man einmal irgendwo etwas geliked hat. Das ist nicht der Fall. Wir sind Gott sei Dank so viele und werden immer mehr, dass auch die einen gewissen Überforderungseffekt haben. Und wenn man sich vernünftig, ruhig und sachlich anstellt, nicht, aber noch dazu auch in einem exponierten Bereich, Armee, Verwaltung etc. tätig ist, ja, dann hat man bis jetzt zumindest noch eher seine Ruhe davor gehabt. Also, keine Ahnung, Beispiel, irgendein Arzt, ja, in Bayern, der zugleich auch zur AfD-Veranstaltung geht und zur IB-Veranstaltung geht und dann irgendwo mal den spendet oder so, dass der deswegen seine Approbation verliert und dann alle Kunden ihm davonlaufen, wäre ein Fall, den ich nicht erlebt hätte. Anders ist, wenn ihr in einschlägigen Telegram-Gruppen und Discord-Kanälen seid und dort regelmäßig verbotene Sachen postet, naja, da kann man sich doch nicht beschweren. Also es ist natürlich etwas zu Kritisierendes, dass wir keine Meinungsfreiheit haben, aber wenn man das weiß und dann trotzdem diese Dinge tut, erntet man natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, was man hier gesät hat. Diese vier Filter der Repression, die muss man sich eben vergegenwärtigen und sich immer fragen, ertrage ich das, halte ich das aus, breche ich daran zusammen? Natürlich kann man und muss man ja auch ein Risiko eingehen. Man weiß nie genau, was auf einem zukommt. Man weiß auch nie genau, wie man sich verhalten würde im Moment einer Razzia, einer U-Haft. Aber man sollte sich psychologisch mit dem auseinandersetzen. Und hier möchte ich die Audioanalyse beenden mit einem sehr guten meditativen Trick, einer Meditationspraxis, die von Samurai vorgeschlagen wurde. Ich habe jetzt den Namen vergessen, von dem japanischen Zen-Kriegerphilosoph, der das angedacht hat und der sagt, jeden Tag vom Schlafen gehen soll ein Samurai sich vorstellen, wie er stirbt. Und zwar auf tausende verschiedene Arten und möglichst brutale Arten und Weisen umgebracht und getötet wird. Und diese Art der möglichst plastischen Meditation, es gibt ja auch Parallelen und Ähnlichkeiten zu Exerzitien, die reinigt den Geist, die erdet und die setzt vor allem Scheinprobleme das richtige Verhältnis. Das müsst ihr jetzt nicht machen, aber sich hin und wieder wirklich plastisch intensiv vorzustellen, die Razzia, die Anfeindung aus dem privaten Umfeld, Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust aller elektronischen Geräte, Verlust aller Kunden, was wäre dann, wie würde ich dann agieren? Das ist eine psychologische Konfrontation, die euch geistig stärker machen wird und die sollten wirklich auch nur kleinere Fälle eintreten in der Hinsicht, euch dann dahingehend abgehärtet haben. Damit will ich diesen kurzen Ratgeber, bisschen Kraut und Rüben, ich gebe es zu, aber es ist auch ein weites, breites Themenfeld beenden. Ich danke für die gestellte Frage. Ich wünsche Dominik alles Gute auf seinem politischen Weg, im politischen Einsatz und sage erneut, alle sind berufen, alles, was sie können, einzusetzen in diesem kritischen Moment, dieser kritischen Stunde für unser Volk und für unsere Heimat. Das ist bei jedem anders. Jeder ist auf eine andere Art und Weise dazu berufen und andere Fähigkeiten. Aber wer in seinem Bereich das Möglichste tut und alles gibt, der braucht sich keinen Vorwurf machen, der hat alles getan und der ist nicht mitschuld, wie die Millionen, die durch Tun oder Unterlassen dazu beitragen, dass unser Volk seine Heimat verliert. Ich hoffe, ihr seid keine von denen. Ich hoffe, ihr setzt euch ein. Aber da ihr die Audioanalysen hört, bin ich ja überzeugt davon, dass ich hier wir sagen kann. Wir wollen uns keine Vorwurf machen müssen und wir tun alles, damit unser Volk, damit die Völker Europas diese bittere Zeit überleben. Danke fürs Zuhören und weitermachen.